Es war ein anstrengender Tag. Gemeinsam mit meinem besten Freund war ich den 8. Tag im Norden Schwedens unterwegs. Mit gut 20 Kilo auf dem Rücken, vorbei an steilen Abbruchkanten, durch kalte Flüsse, tiefes Dickicht. Entsprechend gut konnte ich in der Nacht schlafen. Doch irgendwann, so träumte ich, erhielt ich leichte Schläge auf den Hinterkopf. Ich versuchte es noch irgendwie einzubauen, aber irgendwann stellte ich fest, ich träume gar nicht, hier passiert gerade wirklich etwas. Und wieder trafen mich leichte Schläge am Hinterkopf. Genervt schäle ich mich aus meinem Schlafsack, öffne den Reißverschluss meines Zeltes und schaue in die großen dunklen Augen eines Rentiers. Ja, hier oben in der Wildnis nördlich des Polarkreises gibt es angeblich Wölfe, Bären und so manch anderes Raubtier. Aber das, was mich frühmorgens aus dem Schlaf riss, war ein einfaches Rentier, das scheinbar neugierig war und deswegen mit dem Huf genau dort an der Zeltwand schabte, wo mein Kopf lag. Schön, dass ihr hier seid. Guten Morgen, gesegneten Sabbat. Martin Borm hat letztes Mal, als ich auch hier sein durfte, schon ein bisschen erzählt von seinen Wildnisabenteuern. Beim letzten Landesjugendsabbat war das Motto ab in die Wildnis, deswegen ein, zwei von euch Jugendlichen haben schon mal einiges von diesen Themen und Sätzen gehört. Und doch wollte ich euch nicht vorenthalten, was ich dort einst, also vor ein paar Monaten im Dezember, zu den Jugendlichen sprechen durfte, das Thema der Predigt heute ab in die Wildnis. Und ich möchte mit euch in dieses Spannungsfeld eintauchen, ab in die Wildnis. Wenn ich an Wildnis denke, dann denke ich so ungefähr an das Gegenteil von dem, was ich heute sehe, wenn ich in die Reihen schaue. Da ist nicht viel von Wildnis zu sehen, im Gegenteil, eher schick gemacht, schön herausgeputzt, ein bisschen, ja, ordentliche Klamotten angezogen, die Haare sind gemacht. Ja, hier bei uns, es sieht nicht nach Wildnis aus. Oder bei euch, wenn ich so in die Reihen schaue. Und gleichzeitig merkt man so, irgendwas scheint da doch dran zu sein. Und deswegen möchte ich, wie gesagt, mit euch in dieses Spannungsfeld eintauchen. Denn ab in die Wildnis steht für mich für Dreck und Schönheit. Für das Spannungsfeld zwischen Chaos und Perfektion, für Fluch und Segen, für Chancen und Herausforderungen, denen wir Menschen täglich begegnen. Und so möchte ich mit euch auf einen Streifzug gehen, nicht nur durch meine persönlichen Abenteuer, sondern auch durch das, was die Bibel uns zu diesem Thema weitergibt, den roten Faden von der ersten bis zur letzten Seite. 1. Mose 1. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde, Vers 2, war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe. Das erste Bild, was die Bibel uns von dieser unserer Welt mitteilt, ist ein Bild der Wildnis. Da ist noch kein grüner Urwald, da ist noch kein Dschungel oder Ähnliches, aber es ist wüst, es ist leer, es ist dunkel, es ist nass. Es ist eine absolut lebensfeindliche Umgebung, die den Beginn der Geschichte Gottes mit uns Menschen ausmacht. Wüst und leer, das heißt im Hebräischen wörtlich Tohu wa Bohu. Ihr kennt dieses Wort sicherlich und da kommt es her aus dem Hebräischen. Dort steht es. Wir reden also auch von Chaos, von Unordnung, vom Durcheinander. Doch so ganz leer ist dieser Raum nicht. Gott ist schon da. Denn Vers 2 geht weiter und der Geist Gottes, er schwebte über dem Wasser. Ihr Lieben, Gott steht am Anfang. Völlig egal, wie die Umstände sind, Gott ist da. Und so beginnt er, dieses grundlegende Chaos zu ordnen. Wir können es gut erkennen. Gott schafft einen Raum, den er dann später füllt. Die Schöpfung ist absolut symmetrisch aufgebaut. Gott trennt zuerst Licht und Finsternis und füllt an Tag 4 dann diese Räume mit den Himmelskörpern. Gott trennt Wasser und Himmel und füllt sie an Tag 5 mit Fischen und Vögeln. Und schließlich schafft er Wasser und Land und füllt sie mit den ersten Tieren und den ersten Menschen an Tag 6. Ab in die Wildnis scheint so etwas wie das Motto Gottes am Beginn der Bibel zu sein. Da werden die Ärmel hochgekrempelt und etwas bewegt, da passiert was. Und nicht nur das, Gott gestaltet es sogar höchst persönlich. 1. Mose 2, Vers 8, und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte die Menschen hinein, die er geschaffen hatte. Merkt ihr, was hier passiert? Gott gestaltet all das Ungeordnete und lässt die ersten Menschen daran teilhaben. Der Garten Eden ist das komplette Gegenteil von dem, was wir als Wildnis beschreiben würden. Aus dem Chaos schafft Gott Ordnung. Und doch bleibt es nicht lange so. Wir lesen vom Sündenfall schon im 3. Kapitel. Vorbei die Herrlichkeit. Und wir lesen von den Menschen, die nun selbst Hand anlegen und anpacken müssen. Die Jahrhunderte vergehen und aus dem Müssen wird ein Dürfen. Wir Menschen, wir dürfen heute diese Erde, unseren Lebensraum gestalten. Es gibt sicherlich Menschen von uns, die sich nichts Schlimmeres vorstellen können, als in eine Umgebung gesetzt zu werden, wo sie ständig von anderen Menschen bestimmt und kontrolliert werden. Mancher Ältere von euch könnte es noch kennen. Dein Beruf, automatisch der Beruf deines Vaters. Der Wohnort ist auch nicht wirklich frei. Stellt euch vor, euer Sitznachbar zu eurer Rechten, also der Nächste, der nicht zu eurer Familie gehört, dürfte plötzlich entscheiden, wo du wohnst, wie du wohnst, welchen Beruf du hast, welche Kleidung du hast und was du zum Frühstück isst. Ich glaube, für die meisten von uns wäre das ganz schön herausfordernd. Ich kann euch sagen, in manchen Bereichen wäre ich gar nicht so traurig über ein bisschen Inspiration. Aber so völlig fremdbestimmt zu sein, selbst wenn es mein bester Freund wäre, der für mich entscheiden würde, würde ich damit auf Dauer glücklich werden? Ich glaube kaum. Denn da ist etwas in uns Menschen, das möchte gestalten. Das will raus etwas tun. Wir Menschen, wir sind nicht geschaffen dafür, Tag ein, Tag aus in der Schule, Uni, im Büro, im Arbeitszimmer, in unserer Wohnung zu sitzen und nur auf Bildschirme zu schauen. Sondern wir sind geschaffen, um zu lernen, Abenteuer zu erleben und mit anderen unterwegs zu sein. Im Alltag genauso wie hier in der Gemeinde. Ich habe das Privileg, schon häufig unterwegs gewesen zu sein. Mal sehr zivilisiert, mal doch sehr weit draußen in der Wildnis, fernab aller Zivilisation. Und ich frage mich, was ist das, was mich daran reizt? Warum mache ich das? Und wann empfinde ich Wildnis als etwas Gutes? Wann aber auch als Bedrohung, als etwas Negatives, auf das ich so gar keine Lust habe? Und auch darauf habe ich eine Antwort bekommen. Es war ungefähr 2 Tage nach meiner Rentierbegegnung. Ein wunderschöner Abend auf der anderen Seite des Tals. Wikipedia sagt, dass ein Wechsel von der Nord- zur Südseite überhaupt nicht möglich wäre, aber wir sind einfach durch den Fluss geschwommen und haben unsere Rucksäcke hinter uns hergezogen. Vom Fluss wieder die Berge nach oben bauten wir schließlich unser Zelt auf und dachten uns, es wäre doch witzig, so Mitte September auf einem der vergletscherten Schneefelder noch eine kleine Schneeballschlacht zu machen. Gesagt, getan. Auf dem Weg zurück zum Zelt und zum wohlverdienten Abendessen gab es nur leider ein Problem. Unser Zelt war weg. Wir suchten alles um den Ort ab, an dem wir uns sicher waren, dass wir es dort aufgebaut hatten, aber weit und breit war kein Zelt in Sicht. Die ersten Minuten war es noch ganz witzig. Ich meine, wer soll hier auch mitten im Nirgendwo auf die Idee kommen, plötzlich ein Zelt mit zwei schweren Rucksäcken zu stehlen? Aber ihr könnt euch bestimmt vorstellen, wie die Stimmung im Laufe der Zeit immer mehr kippte. Außer einer Trinkflasche und den Klamotten am Körper hatten wir praktisch nichts dabei und langsam wurde es dunkler und kälter. Was tun in solchen Momenten, wenn der Puls steigt und man denkt, das kann doch alles gar nicht wahr sein? Natürlich die Antwort in der Gemeinde, in der Kindersabbatschule oder wenn ich die Kinder in der Kindergeschichte fragen würde, wäre eindeutig, na, beten natürlich. Aber ist es wirklich so einfach? Wie würde Gott wohl in so einem Moment denken? Würde sich freuen, dass wir mit ihm sprechen und ihn bitten, dass er das Zelt doch irgendwo wieder auftauchen lässt oder eine Wolkensäule schickt oder ähnliches? Ich als Mensch würde eher denken, Mann, 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 als ob ich auf euch beiden in den letzten Wochen nicht schon genug aufpassen muss. Und dann seid ihr auch noch zu blöd, euer Zelt wiederzufinden. Aber ob Gott so denkt? Ich weiß nicht, ob es am Gebet lag, an der systematischen Suche oder von beidem ein bisschen, dass nach einiger Zeit in reichlicher Entfernung etwas aufblitzte. Es waren die letzten Strahlen der untergehenden Sonne, die sich an einer der Zeltstangen brachen und uns unseren Fehler erkennen ließen. Als Schutz vor dem Wind hatten wir unser Zelt auf einer kleinen Stufe aufgebaut. Blöd nur, dass man es so weder von oben noch von unten sehen konnte. Und doch hat mir dieses Erlebnis gezeigt, wir Menschen, wir brauchen Sicherheit. Wir Menschen, wir brauchen Schutz und wir brauchen Heimat. Bricht das weg, dann wird aus dem Abenteuerwildnis auf einmal eine existenzielle Bedrohung, die alles in Frage stellt. Bei uns war es das Zelt, in dem die warmen Schlafsäcke, das Essen für die verbleibenden 5 Tage und ja, auch alles andere geschützt vor Wind und Regen lagen. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was bitte hat all das mit meinem Leben zu tun? Ich war noch nie im Zelt unterwegs oder schon lange nicht mehr. Und wenn überhaupt, Lukas, was willst du denn jetzt von mir? Wie ich am Anfang schon gesagt habe, es geht mir bei Wildnis überhaupt nicht nur um die Nationalparks Schwedens, Abenteuer draußen oder Ähnliches. Es geht mehr um die Frage, was ist denn Wildnis für dich? Ist Wildnis für dich das unaufgeräumte Wohnzimmer? Die Küche, in der sich die Teller und Schüsseln stapeln? Ist Wildnis für dich dein Job? Ein Garten voller Brombeeren und Unkraut? Diese Welt und das Gefühl, wie es ist, als Adventist zu sein, passend zum Thema, mitten in einer Kontroverse zwischen Gut und Böse, zwischen den himmlischen und den ja, bösen Mächten zu sein, ist das für dich Wildnis? Ich bin überzeugt, dass so viel mehr für uns Wildnis sein kann. Dass unsere Welt ganz allgemein, gerade für uns als gläubige Menschen, sich häufig sehr, sehr fremd, unnatürlich und ungut anfühlt. Ich frage einfach mal in die Runde. Wer von euch hatte noch nie eine Herausforderung oder einen Nachteil wegen seines Glaubens an Gott? Der darf jetzt gerne mal die Hand heben. Wer hatte noch nie einen Nachteil wegen seines Glaubens? Ich sehe so eine unsichere Hand. Ich nehme meine auch wieder runter, weil ich habe das schon oft genug erlebt, dass Glaube das Leben schwerer gemacht hat. Dass die Dinge, die ich tue, oder noch viel mehr die Dinge, die ich nicht tue, mich in eine absolute Wildnis führen können, die ich mir nicht aussuche und in der auch die Frage des geschützten Rückzugsortes oft schwierig ist. Als Kind und früher Teenager wurde ich wegen dem, was ich gemacht und aufgrund meines Glaubens nicht gemacht habe, in der Schule ausgegrenzt und gemobbt. Es war schwer, Menschen zu finden, mit denen ich überhaupt Zeit verbringen konnte. Dank Teenager-Wochenenden, Jugendsabbaten, Freizeiten, dank Teenager- und Jugendpastoren, die für mich da waren und mir die Möglichkeit gaben, mich einzubringen, ist gerade so die Jugendarbeit unserer Freikirche für mich ein Ort geworden, der eine Kraftquelle darstellt und die bis heute dazu beiträgt, dass ich in der Gemeinde bin und mich einbringe. Ich weiß, dass es einigen ähnlich geht. Natalie, die ich auf genau solchen Veranstaltungen kennengelernt habe vor einigen Jahren. Tim und Hannah, ihr seid auf Singwochen dabei und lernt da Leute kennen. Und viele von euch haben Ähnliches erlebt. Viele von euch haben erlebt, den Chor gemeinsam mit Hanau oder Veranstaltungen zusammen mit anderen Gemeinden, die positiv waren, die gezeigt haben, man ist nicht alleine, es gibt nicht nur Herausforderungen. Und das ist genial, so etwas zu haben. Und wie so oft merke ich, die Frage ist auch hier, worauf richte ich meinen Fokus, meinen Schwerpunkt? Jeder von uns kennt es, dass es heißt, ja, man soll positiv denken. Dass Lachen gut ist, Lachen ist gesund. Ja, lach doch mal. Dass wir auf das Gute schauen sollen. Aber all das sagt sich oft einfacher, als es ist. Und damit noch ein drittes Mal zurück nach Nordschweden. So schön es war, am Abend das Zelt doch wieder gefunden zu haben und den vermeintlich schönsten Sonnenuntergang und leichte Polarlichter gesehen zu haben, war die Stimmung bei uns beiden am nächsten Morgen wieder ganz anders. Regen und Nebel, in dem man nicht mal mehr den grellroten Rucksackschutz vom Rucksack von Nils 2 Meter vor mir ich erkennen konnte. Stumpf sind wir der Karte und dem GPS-Gerät gefolgt und standen immer wieder vor metertiefen Abgründen, Steilkanten und Flusstälern. Wir liefen im Kreis und kamen gefühlt kein Stückchen voran. Dazu das Gewicht des Rucksacks, der ständige Hunger trotz des vielen Essens und so manche Kontroverse, die sich ergibt, wenn man 1,5 Wochen Tag und Nacht aufeinander hockt. Wir waren an diesem Tag beide mehr mit Schimpfen und Meckern beschäftigt als mit allem anderen. Was kann der Tag schon Gutes bringen? Was soll da schon passieren, damit es ein guter Tag wird? So waren wir uns beide sicher. Irgendwie rumbringen, schlafen und dann auf den nächsten Tag hoffen. Doch dann passierte etwas, was besonders uns Männern gut tut, den Helden spielen zu können. Wir waren schon Stunden unterwegs und nur am Meckern und Jammern. Da hörten wir im Nebel plötzlich Stimmen, so ungefähr 5 bis 10 Meter neben uns. Hallo, ist da jemand? Hallo, hallo? Wir hatten, ja, es gehört und neben uns im Gras kauerte ein Pärchen aus Österreich. Sie hatten keine Ahnung, wo sie waren und wo ihr Weg weiterging. Völlig verzweifelt wollten sie gerade in Regen, Nebel und Sturm ihr Zelt aufbauen und so auf den nächsten Tag warten. Wisst ihr, wo wir hin müssen, wo es weitergeht, fragten sie uns. Was antwortet man da? Selber völlig durchnässt, ohne echten Plan, außerhalb des GPS-Systems, mit den Nerven total am Ende? Ja, richtig gut, dass ihr uns gefunden habt. Ja, klar helfen wir euch, natürlich, gerne. Wir haben alles im Griff, kein Problem. Also, wir laufen gerade in diese Richtung. Da ist der Berg und da wollen alle hin und deswegen vermuten wir, dass ihr da auch hin müsst. Ja, natürlich, kommt gerne mit, wir zeigen euch den Weg. Wir kennen uns aus hier, alles gut. Braucht ihr noch irgendwas? Können wir euch was Gutes tun? Ihr Lieben, manchmal braucht es Verzicht, um Dankbarkeit für die vermeintlich selbstverständlichen Dinge zu entwickeln. Und manchmal braucht es einfach nur die Begegnung mit anderen Menschen, um sich neu ausrichten zu können. Um zu realisieren, wie gut man es eigentlich hat und wie gut es einem selber geht. Ich habe von einigen von euch schon Geschichten gehört, von Leid, von Krieg, von Flucht, von persönlichen Schicksalen, Tod, Trauer und Leid. Und wir haben gerade auch ganz persönlich etwas gehört. Und ich merke, ich realisiere im Gespräch mit anderen, dass meine Sorgen oft so klein und komfortabel sind, im Gegensatz zu dem Existenziellen, was andere Menschen beschäftigt. Und so bin ich überzeugt, Gott schickt uns manchmal bewusst Momente der Wildnis, damit wir für andere Menschen da sein können. Gott schickt Jona in die Wüste nach Ninive, um die Menschen der Stadt zu retten und dabei selber etwas über Gottes Liebe zu erfahren. Er schickt Philippus auf eine öde Wüstenstraße, damit durch den Kämmerer das Evangelium nach Äthiopien gelangen kann. Und manchmal schickt er auch uns bewusst an Orte oder in Situationen, wo wir ihm begegnen oder ein Stück von dem weitergeben sollen, was er uns geschenkt hat. Hoffnung und Perspektive, Liebe und Freude, Vertrauen und Zuneigung. Hagar begegnet Gott in der Wüste und schlussfolgert das Jahresmotto vom letzten Jahr: Du bist ein Gott, der mich sieht. In der Wüste offenbart Gott Mose seinen Namen: Ich werde der sein, der ich sein werde. Elia begegnet Gott in der Wildnis, nachdem er ausgiebig essen und schlafen durfte. Johannes der Täufer rief die Menschen in die Wüste hinein, um ihr Leben dort Gott zu übergeben. Es war nicht immer das schöne Licht, das weiche Sofa und die warme Kuscheldecke, wo Gott die Menschen angesprochen hat. Nein, Gott begegnet uns, wo er es will. Jesus sagt, der Geist weht, wo er will. Und manchmal muss es eben eine Wüste, wilde, bösartige Umgebung sein, mit Herausforderungen und Leid, anstatt der gewünschten schönen Umgebung auf dem Sofa oder wo es mir sonst gut geht. Und manchmal ist der Ort, an dem wir denken, alles ist Tohu Wabohu, alles ist wüst und leer, der Ort, wo Gott besonders am Wirken ist. Und dann ist der Ort schon gar nicht mehr so unsympathisch. Und das gar nicht, weil selbst im tiefsten Schweden noch Handyempfang ist, besser als bei mir im Zimmer zu Hause, sondern weil Gott uns inmitten der Wildnis eine Heimat geschaffen hat. Und längst dabei ist, noch etwas viel, viel Größeres zu schaffen. Denn Wildnis ist, zumindest habe ich das in meinen Erlebnissen erlebt und gelernt, dann etwas Positives, wenn ich weiß, ich habe eine Chance, zurückzukommen. Manchmal dauert es ein paar Tage länger, aber der Gedanke, bald wieder eine warme Dusche zu haben, einen vollen Kühlschrank, wo ich einfach nur die Tür aufmachen muss, ein weiches Bett, wo die Decke schon drauf liegt und überhaupt eine Heizung und Ähnliches, begrenzt die Wildnis und sorgt dafür, dass ich sie als Ort für kurzzeitige Abenteuer erleben kann, während ich mich gleichzeitig ein bisschen nach dem Luxus und den schönen Dingen des Alltags sehne. Und so bin ich der festen Überzeugung, für uns Christen in dieser Welt ist es genauso. Wir wissen, wo wir herkommen, nämlich aus der Gemeinschaft mit Gott, aus der Gemeinschaft mit Gott in seiner Schöpfung. Wir wissen auch, wer unterwegs in all den ruhigen und wilden Momenten bei uns ist, nämlich Gott selbst durch seinen Heiligen Geist. Also wir sind nicht alleine. Und alleine das sind doch schon beste Voraussetzungen, um unser Leben und unser Umfeld zu gestalten, zu wissen, wo wir herkommen und wer bei uns ist. Doch ich weiß, dass noch etwas weiteres, Fakt ist. Ich weiß, wo ich hingehe, und dass ich ankommen werde. Nämlich bei dem, der vom Anfang an da war, als alles noch wüst und leer war. Derjenige, der alles perfekt gestaltet hat, ehe so viel kaputt gegangen ist in dieser Welt. Doch die Bibel endet und damit auch die Zeit, in der diese Erde hier eine Wüste und eine Wildnis ist, mit einem Ort, an dem alles Negative, alles, was uns heute an der Wildnis stört und uns Angst macht, nicht mehr da sein wird. Die Offenbarung schreibt von Straßen aus Gold, Toren aus Perlen, einem Meer aus Glas und neben 144.000 Menschen noch einer großen Schar, die versammelt ist und Gott lobt. Für Menschen, die wie ich die Natur lieben und gerne draußen sind, klingt das erstmal furchtbar gruselig. Gold und Perlen, das klingt nach Glamour, Kitsch, Zivilisation, nach Überfüllung und Einschränkung. So nach dem Motto, bloß nichts anfassen, sonst glänzt es nicht mehr richtig. Und man sieht die Fettflecken da drauf. Und wo soll man denn auf einer goldenen Straße sein Zelt aufbauen? Wo soll man in einem Meer aus Glas schwimmen gehen, sich mal die Füße abkühlen, wie so in einem schönen Gebirgsbach? Und doch bin ich überzeugt davon, dass das nicht alles ist. Dass es kein Kitsch ist, sondern Perfektion, und zwar die Perfektion Gottes. Dass es keine Überfüllung ist, sondern ein Überfluss an Liebe und Freude. Dass es keine Einschränkung ist, sondern der Einzug in das Zuhause, an dem Jesus seit knapp 2000 Jahren für mich und für dich baut. Ich habe keine Ahnung, wie es so ist, in einem goldenen Würfel zu leben, wie das neue Jerusalem von Johannes beschrieben wird. Aber ich bin mir sicher, kein Polarlicht, kein Sonnenuntergang und nichts, was wir hier auf dieser Erde sehen, kann damit auch nur annähernd mithalten. Und so fordere ich mich und dich und uns als Gemeinde zum Ende meiner Predigt auf. Lasst uns unterwegs sein in dieser Welt, die zwischen dem perfekten Anfang und dem perfekten Ende liegt. Unterwegs sein mit Gott. Lasst uns immer wieder einen Platz suchen, an dem wir uns sicher fühlen, wo wir anderen Menschen und Gott begegnen können, wo wir auftanken können, wo wir Gemeinschaft haben. In der Gemeinde, im Freundeskreis, in der Natur, im Hauskreis, im Gebetskreis, wo wir auch sind. Die Möglichkeiten sind riesig. Suchen wir uns immer wieder Gleichgesinnte in der Gemeinde, anstatt alleine unterwegs zu sein. Es hilft wirklich. Und vor allem, lasst uns Gott mitnehmen. Lasst uns die Verbindung zu ihm aufrechthalten und immer wieder die Begegnung mit ihm suchen. Und die ist unabhängig von Alter, Gesundheit, Vorlieben und Wünschen. Jeder hat die Möglichkeit. Lasst uns deswegen an Gott festhalten, heute, morgen und jeden Tag, der kommt. Amen. Wir wollen singen, gemeinsam. Auch das ist eine wertvolle Sache, die wir tun können.